Hallihallo allerseits, das ist Teil 2 des heutigen Podcastes. Ja, wir haben anlässlich der sich überstürzenden aktuellen Meldungen über Bill Gates und seine Verwicklungen mit Jeffrey Epstein dazu heute uns entschlossen zu teilen und haben den ersten Teil schon mal online gestellt. Und jetzt geht es weiter mit unseren tagesaktuellen Themen. Als erstes möchte ich darüber sprechen, dass wir gestern auf unserer Seite eine Richtigstellung veröffentlicht haben, denn ich habe gestern mit Sucharit Bhakdi, Professor Bhakdi, telefoniert, der ein Interview gegeben hatte dem Magazin Wochenblick.at. Und dort hat offensichtlich, wie die Redaktion es dort formuliert, ein Mitarbeiter krasse Fehler gemacht. Der ist wohl auch direkt ausgeschlossen worden aus dem Redaktionsteam. Auf jeden Fall sprach Professor Bhakdi von groben Fehlern, die er gegen gedarstellt haben wollten. Und das haben wir natürlich gerne auch sofort gemacht. Und ich möchte jetzt auch noch mal an dieser Stelle, weil hier eben wir die falschen Aussagen zitiert hatten, an dieser Stelle auch noch mal die Dinge gerade rücken. Also, wörtlich hat mir Professor Bhakdi direkt diktiert, was ich dann auch so aufgeschrieben habe, folgende Worte. Diese Aussage, dass Geimpfte infektiös sind für andere, stammt nicht von mir. Und ich habe klargestellt, dass ich davon Abstand halte, weil mir keine wissenschaftlichen Daten bekannt sind, die die These unterstützen würden. Viel wichtiger ist zu erkennen, dass die Gefahren der Impfung, also der Covid-19-Impfung, bekanntermaßen bereits so groß sind, dass die Impfung von Kindern nichts anderes als ein Verbrechen ist. Der bloße Gedanke, eine Impfung vorzunehmen, deren Nutzen bei Kindern null ist, ist absurd. Zitat Ende. Andreas.
Deutliche Worte, und ich glaube, er zielt damit natürlich auch schon auf ein Thema ab, welches wir nicht heute durchnehmen wollen, sondern wahrscheinlich beim nächsten Mal, die Kinderrechte, nämlich ins Grundgesetz. Sie sollen heute übrigens verabschiedet werden. Heute gibt es da eine Diskussion im Bundestag, verabschiedet nicht, am 17., weil die Sozialdemokraten, die stehen zwar unter Artenschutz aufgrund geringer Wählerzahlen, aber sie immer noch einen großen Einfluss haben, natürlich durch ihre eigene Presselandschaft. Und die wollen gerne die Kinderrechte ins Grundgesetz mit reinnehmen. Und diese Kinderrechte bedeutet letztendlich, dass die Eltern einem Generalverdacht unterstellt werden, ihre Kinder nicht anständig erziehen zu können und ihm nicht gut zu tun, sodass der Staat dann die Kindererziehung letztendlich auf sich überzieht. Und es geht momentan die Diskussion herum, dass man Kinder impfen soll. Man spricht sogar von einer Pflicht, sogar von einer Zwangsimpfung. Das sind natürlich Begrifflichkeiten, die gegen das verstößt, was wir Menschenrechte nennen. Ich habe ja gerade in meinem Video darüber gesprochen. Das Video hat übrigens eine sehr hohe Reaktion ausgelöst. Natürlich nicht in der Masse, das ist mir schon klar. Dafür ist das Thema auch vielleicht zu intellektuell und auch zu anspruchsvoll und auch nicht wirklich so fetzig genug, das muss man ganz klar sagen. Aber ich habe an der Stelle, muss ich noch kurz sagen, ganz viele Mails dazu bekommen, mit ganz vielen Zuschriften, die mir auch dann geschrieben haben, wie kannst du über das Grundgesetz sprechen und all diese Dinge. Das ist auch ganz wichtig an der Stelle hier. Es gibt ja gar keine Verfassung und so weiter. Kinders, ich habe das alles ziemlich deutlich dargestellt in meinen Worten und zwar so, wie ich es richtig mache. Und ich habe vor 20 Jahren schon über unsere Verfassung in Büchern geschrieben. Aber ich möchte noch mal eines sagen, ich kann leider auf diese unendlich vielen Mails nicht antworten individuell. Vielen, vielen Dank für die wirkliche große Teilnahme und die vielen Mails, die ich also sehr wohlwollend auch zur Kenntnis genommen habe. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, aber ich kann sie unmöglich beantworten.
Ja, also vielen Dank für diese Ausführungen, auch gerade was das Thema Kinderrechte angeht. Wir werden in den nächsten Tagen darüber nochmal intensiver berichten mit einigen Informationen und Fakten mehr und kommen jetzt zu einem Thema, das uns alle angeht, nämlich also alle diejenigen, die Deutschland als ihre Heimat sehen. Frau Merkel als Bundeskanzlerin hat Pläne für Deutschland. Und die sehen allerdings herb aus. Also sie möchte, das ist ja ihr gutes Recht, dass sie da gewisse Ziele hat, die Klimaziele. Wir wissen ja, dass sie da in vielen Organisationen ist und sich auch eigentlich für die ganze Welt vorgenommen hat, dass alle jetzt diese Klimaregeln, die sie so ersonnen hat und mit Frau von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin für Europa mehr oder weniger gerne festlegen möchte, das ist ja alles in Ordnung. Aber die Pläne, also Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Die Kanzlerin sieht dabei jeden einzelnen Menschen künftig in der Pflicht. Also wir reden jetzt nicht mehr über Menschenrechte, sondern über irdische Pflichten, die sie sich ausgedacht hat. Und zwar hat sie das gesagt und geäußert auf dem Ökumenischen Kirchentag am Wochenende. Sie hat wörtlich die Verschwendungskultur in Deutschland angeprangert. Sie hat auch vor einer gesellschaftlichen Spaltung gewarnt. Und sie sagt, jetzt müssen also, um die Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 hinzubekommen, müssen jährliche Überprüfungen, Kontrollen und Verhaltensänderungen erfolgen. Wörtlich, damit wir das Ziel auch erreichen, wird immer dann ein, jetzt genau zuhören, Sofortprogramm ausgelöst, wenn wir vom Zielpfad abzuweichen drohen. Also dieser Begriff Sofortprogramm ist ja etwas geworden, was jetzt zum Vokabular nicht nur der Kanzlerin gehört, sondern auch von der vielleicht bald Kanzlerin Annalena Baerbock von den Grünen, die auch von Sofortprogrammen spricht. Und für mich klingt das, wenn Frau Merkel sagt, wenn irgendwas erkennbar wird, dass es nicht richtig läuft, müssen wir sofort ein Sofortprogramm auslösen. Das klingt für mich wie die Pandemieprogramme, wie das Infektionsschutzgesetz. Und es klingt für mich wie Zuckerbrot und Peitsche, Hammer and Dance, wie Willkür, dass wir sofort euer Leben von heute auf morgen mit Verhaltensmaßregeln verändern können.
Na, jetzt haben die Leute ihr Leben tatsächlich und ihre Gesundheit bedroht durch eine Impfung, die nicht angemessen ausgereift ist, sondern sie an einem Menschenexperiment teilnehmen, um endlich wieder reisen zu können, weil dann die Inzidenzzahlen nicht mehr gelten sollen. Und jetzt gibt's neue Zahlen. Das sind dann die Klimainzidenzen wahrscheinlich, die man jetzt nennt. Und bei einer bestimmten Klimainzidenz, die man wahrscheinlich genauso willkürlich, unwissenschaftlich zusammenbastelt, wie bei dieser Coronavirus-Geschichte, kann man dann eben halt den Klima-Lockdown runterhauen. Das heißt, die Menschen sind jetzt nicht nur geimpft, ungesunder, die Wirtschaft ist noch kaputt, sondern sie bleiben weiterhin zu Hause und irgendwann tragen sie wahrscheinlich auch eine Klimamaske. Das große Problem, was wir haben, ist, dass wir immer wieder dargestellt werden, als wären wir Menschen, die automatisch andere Menschen permanent schädigen. Also alleine, wenn wir beide hier unseren Vortrag beispielsweise hier machen, indem wir hier unsere Sendung machen, dann verbrauchen wir Sauerstoff, der anderen Menschen nicht zur Verfügung steht. Damit schädigen wir indirekt natürlich schon wieder andere Menschen. Und auf dieser Basis der sogenannten Wissenschaft bröselt hier alles zusammen.
Aber du verbrauchst mehr als ich.
Mit Sicherheit, ich rede ja auch mehr als
du. Also mit diesem großen Oberkörper kann es nicht anders sein.
Ja, genau.
Ja, Galgenhumor nennt man das, glaube ich. Also, Frau Merkel, wir gehen mal hier weiter rein. Sie sagt, dass also diese Sofortprogramme ausgelöst werden, wenn wir vom Zielpfad abzuweichen drohen. Sie hat ja immer merkwürdige Ausdrucksweisen, ein Zielpfad, was immer das sein sollte. Sie sagt, dies sei Teil der verschärften Klimaschutzbeschlüsse der Bundesregierung. Also wir haben jetzt verschärfte Klimaschutzbeschlüsse, die eine Minderung des CO2-Ausstoßes bis 2030, also in 9 Jahren, um 65% gegenüber 1990 vorsehen. Du weißt, du erinnerst dich, Andreas, das sollte erst 2050 sein, dann 2045. Jetzt sind wir mit 65% schon bei 2030 angekommen. Und es gibt jetzt, so sagt sie, eine jährliche Überprüfung. Und damit die Klimaschutzziele erreicht würden, jetzt kommt's, müssten die Menschen alle ihr Verhalten ändern. Es geht euch jetzt alle an, ihr Lieben. Merkel kritisierte eine Verschwendungskultur, gerade bei Lebensmitteln. Wörtlich sagt sie, wir können sehr, sehr gut auf 20% der Produktion verzichten, wenn wir bewusster mit den Dingen umgehen. Verhaltensänderungen sind von uns allen zwingend erforderlich. Mal grundsätzlich, also es ist ja viel Lebensmittel verletzt, also entsorgt worden, was nicht verbraucht wurde. Darüber gibt es viele Berichte und es ist tatsächlich ein großes Maß an Überfluss. Andreas, hätte die Regierung nicht längst reagieren können mit entsprechenden Maßnahmen, ohne jetzt Sofortprogramme, also Willkürprogramme zu beschließen und praktisch das zu Gesetzen zu formulieren?
Ja, wir dürfen das Bild insgesamt nicht aus den Augen verlieren. Versuchen wir es mal zusammenzufassen. Bisher haben alle totalitär-extremistischen Systeme gearbeitet damit, ob das der Marxismus ist, der Kommunismus ist, der Sozialismus, Nationalsozialismus, indem sie die Menschen eingeschworen haben zu einem Bekenntnis, dass die Welt besser werden soll. Es soll uns besser gehen, den Menschen soll es besser gehen, das Durchschnittseinkommen wird größer, die Entwicklung der Industrialisierung, das war damals ja noch gut und förderlich besetzt, wird immer besser. Damit kann man heute keinen Menschen mehr hinterm Ofen vorlocken. Wir haben hier eine neue Qualität des Totalitarismus und dieser Diktatur. Und das ist nicht mehr, indem man uns verspricht, es wird jetzt eine bessere Welt, sondern indem man mit einer Angst arbeitet. Das ist eine neue Qualität. Wenn wir jetzt nicht sofort das und das machen, dann wird diese Welt untergehen. Das heißt, wir haben hier einen Angsttotalitarismus. Das ist der Unterschied gegenüber den schönen rosa Welten, die man uns aufgebaut hatte, beispielsweise im Sozialismus der Sowjetunion, wo man gesagt hat, da wird es allen Menschen besser gehen, da sind alle in einem Kollektiv und alle Menschen sind gleich und nirgendwo wurde so stark die Menschheit ausgebeutet wie im Sozialismus in der Sowjetunion. Und jetzt haben wir dasselbe wieder, aber mit der Argumentation nicht, der Welt geht's besser, sondern wir retten diese Welt, die vor dem Untergang steht, mit zweifelhaften Mitteln. Die Argumentation wird dargestellt, die Wissenschaftler wären sich einig. Das ist eine Lüge. Die Wissenschaftler sind sich nicht einig, sondern die Wissenschaft insgesamt hat sich, und ich möchte hier die Ausnahmen ganz deutlich hervorheben, die sich dagegen wehren, aber keine Möglichkeit bekommen, ein Mikrofon vor das Gesicht zu bekommen, um es auch mal nach außen darzustellen. Die Wissenschaft hat sich schlicht und ergreifend korrupt einkaufen lassen und ist in ihrer Eitelkeit letztendlich dabei und kann jetzt endlich mal etwas anders machen als früher. Früher haben sie einen Auftrag bekommen, sie sollten irgendetwas prüfen, ob das wissenschaftlich geht, aber sie durften keine politischen Erklärungen oder Relevanzen dazu abgeben. Lohnt das? Ist das überhaupt sinnvoll? Ist das sinnlos? Nein. Jetzt geben die Wissenschaftler tatsächlich die sogenannte politische Schiene vor und die Politiker beten es nach. In Wirklichkeit sind die Politiker natürlich in der Situation, wiederum als Handlanger der Nichtregierungsorganisation, die Wissenschaft mittlerweile so zu beeinflussen, dass sie das sagt, was die Politiker gern hören möchten. Das ist eine Korruption, das ist ein wirklicher brauner Brei, der hier durchgerührt wird, in einer Form, wie wir es noch nie gehabt haben.
Ja, jetzt gehen wir mal weiter hier durch die Meldung. Frau Merkel gibt auch gleich ihren Segen der Fridays for Future Bewegung. Gegenüber der Klimaaktivistin Luisa Neubauer verteidigte Frau Merkel die Politik der Bundesregierung, lobte ausdrücklich weitergehende Forderungen zur CO2-Reduktion. Wörtlich sagt sie, es wird notwendig sein, dass wir immer mehr Treiber brauchen. Deswegen erfüllt Fridays for Future hier eine wichtige Aufgabe. Und zugleich betonte Frau Merkel, dass es gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien viele Widerstände und bremsende Gerichtsurteile gebe. Sie sagt wörtlich, die Gesellschaft nicht auseinanderfliegen zu lassen, sondern sie zu versöhnen. Das wird noch ein Stückchen arbeiten, sagt sie eben mit Blick auf neue, nötige Maßnahmen zur CO2-Reduzierung, die hier noch gar nicht formuliert sind, die uns also auch noch bevorstehen. Man brauche in einer Demokratie immer eine Mehrheit für eine Politik. Zugleich lehnte Frau Merkel eine Änderung des 2020 von Bund und Ländern vereinbarten Kohleausstiegs bis spätestens 2038 ab. Sie sagt, die Betroffenen brauchen schon ein Stück Verlässlichkeit auf dem Weg hin zu Klimaneutralität. Ich möchte das nicht nach einem Jahr wieder aufschnüren. In einem Jahr? Andreas, was meint sie? Sie will doch abtreten im September. Warum soll sie nach einem Jahr wieder was aufschnüren? Oder ist ihr etwa etwas rausgerutscht?
Ich kann es nicht sagen. Also mir ist nur eines klar geworden. Sie schlägt jetzt seit einem Jahr mit der Spaltaxt wahllos in die Bevölkerung rein und spricht davon, das Volk soll sich nicht spalten lassen, sondern soll möglichst einheitlich und zwar ihrem Kurs folgen, den sie gefälligst vorgibt. Und genau das sehen wir hier. Das ist natürlich totalitär, wie wir es wirklich schon in den schlimmsten Zeiten ganz einfach hatten, indem andere Meinungen nicht mehr zugelassen werden. Denn jeder, der eine andere Meinung hat, wird automatisch zu einem Spaltpilz erklärt, während die Spaltpilze selbst die Erklärungen abgeben. Und das ist das Absurde. Ja, diese Aussage, die sie sagt nach dem Motto, wenn jetzt Frau Baerbock, die wird ja schon als Kanzlerin mehr oder weniger argumentiert, als wäre sie schon bereits Kanzlerin. Das ist ja das, wo hier die sogenannten demokratischen Prinzipien im Rahmen der Republik tatsächlich komplett außer Kraft gesetzt wurden. Von Rechtsstaatlichkeit oder von Herrschaft des Volkes, was eine Demokratie sowieso nicht ist, aber kann sowieso nicht mehr geredet werden. Das Thema ist schlichtweg durch. Mich erinnert das so ein bisschen an die Situation, als Frau Merkel an die Macht kam und Herrn Schröder beerbte, der ja vorher Bundeskanzler war, und Herr Schröder in einer Wahl, in einem Elefantenrunde nannte man das im Fernsehen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt nach den Wahlen, wo dann beispielsweise Herr Schröder dann gesagt hatte, obwohl er abgewählt war, nein, ich bin gar nicht abgewählt, ich bin nach wie vor noch an der Macht und eigentlich sind das gar nicht, sind sie gar nicht jetzt die neue Kanzlerin, die da auf uns zukommt. Eine hochpeinliche Situation, das war ein Ausfall von Herrn Schröder an der Stelle. Muss man das auch mal ganz klar sagen. Und so erinnert mich das jetzt eventuell wieder. Wenn sie jetzt die Macht als sogenannte Macht, als Bundeskanzlerin abgibt oder als Repräsentantin der Macht, dann und sie sagt, ich muss in einem Jahr das Ding wieder aufschnüren, in welcher Position sieht sie sich denn in einem Jahr? Dass sie dann eventuell hochgelobt wird als UN-Präsidentin, das könnte natürlich auch sein, denn das war auch schon im Gespräch, dass sie aus der Schiene natürlich heraus direkt von der UN, übrigens einer Nichtregierungsorganisation, dann im Prinzip rübergehen kann in die EU und die EU natürlich den Einfluss auf die Reste der Nationalstaaten ausüben und somit natürlich auch Baerbock dann wieder einnorden können. Also hier sehen wir, die Ein-Welt-Regierung wird hier offenbar diskutiert und sie sieht sich auf jeden Fall in einer führenden Funktion dieser Ein-Welt-Regierung, dass sie immer noch glaubt, also bis dahin ist Frau Baerbock zwar Kanzlerin, aber ich stehe immer noch drüber.
Tja, Herr Gates hat auch gedacht, dass er in sicherem Sattel sitzt. Ja, mal abwarten. So, neue Meldung, das war jetzt gerade von NTV und die nächste Meldung kommt von Tichys Einblick und da heißt es, dass im Verbotswettbewerb, die Verbote sind ja jetzt durch die Erweiterung von 28b Infektionsschutzgesetz möglich geworden, dass im Verbotswettbewerb SPD, Grüne und Union um die Wette rasen. Und ich glaube, die Überschrift ist nicht schlecht gewählt. Das heißt hier, nach dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes lässt fast jeder Unsinn sich im Namen des Klimaschutzes nun rechtfertigen. Das nutzt Berlin maximal aus. Der Verbotswettbewerb zwischen SPD, Grünen und CDU wird für den Verbraucher immer teurer. Zu verlockend, heißt es, ist offensichtlich die Steilvorlage des jüngsten Bescheides des Bundesverfassungsgerichtes in Sachen Klimapolitik. Das sieht bekanntlich die Freiheitsrechte künftiger Generationen nicht mehr gewahrt, weil Kinder und Jugendliche von heute sich nach dem Jahr 2030 zu stark einschränken müssten, um Deutschland bis 2050 klimaneutral zu machen. Jetzt will die Bundesregierung die Bürger, wir haben es gerade besprochen, mit drastisch verschärfter Klimapolitik weiter zur Kasse bitten. Das Kabinett hat sein Klimagesetz überarbeitet und verschärft. Nicht um 55%, sondern um 65% sollen die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 vermindert werden. Wir lesen das hier alles vor, als ob das so selbstverständlich wäre, dass man das vermindern könnte, Andreas.
Naja, wir dürfen nicht vergessen, wir sehen das an dem, was wir vorher in unseren Spezialpodcast gewissermaßen gemacht haben, in dem Special über Bill Gates, dass diese gesamte Struktur dieser Ein-Welt-Regierung völlig sich offenbar in einem Kollaps befindet, eventuell sogar schon in einem freien Fall. Wir wissen es ja nicht wirklich, was hinter den Kulissen abläuft, ob das das World Economic Forum ist und so weiter, die ganze China-Politik, die gesamte Weltpolitik, das heißt, dieses Spiel steht jetzt auf sehr tönernden Füßen. Die Menschen fangen an, wach zu werden und erkennen auch das Problem, dass sie sagen, die Freiheit kann man mir gar nicht wegnehmen, weil sie ist ein Grundwert, den ich habe, kein Grundrecht, sondern ein Grundwert, nämlich nach den gotteswürdigen Menschenrechten, die wir haben, nach dem Menschenleben, was wir nach den Geboten zum Beispiel ausrichten. Und jetzt müssen sie Gas machen, sie müssen Druck machen, dass die Leute auf gar keinen Fall ins Nachdenken kommen. Dieser Shutdown hat nämlich auch ein Problem für dieses Machtsystem. Die Leute kommen damit in Ruhephasen, nicht nur in Depressionen, sondern auch in Ruhephasen und können dann auch über bestimmte Dinge nachdenken. Davor hat man Angst.
Also ich möchte mal ganz kurz klarstellen, du hast gerade gesagt, die müssen Gas machen. Das ist ein sehr schwieriger Ausdruck, Andreas, in der heutigen Zeit. Das würde ich mal einfach jetzt kommentarlos zurücknehmen.
Ja gut, das nehme ich jetzt ganz einfach wieder zurück. Gas darf man nicht mehr sagen.
So, Autobahn auch nicht.
Autobahn auch nicht.
Nein. Manche sagen Autobahn in irgendwelchen Sendungen.
Ja, also wir nennen es ja nur noch die blau beschilderten Schnellstraßen, weil sonst kann man sich ja schon wieder ein Problem einhandeln.
Also, was alles konkret getan werden soll in Sachen Klimaschutz, hat die Bundesregierung noch nicht verlautbaren lassen. Schon gleich gar nicht, was das alles die Bürger konkret kostet. Damit wird man auch noch ein bisschen hinter dem Berg halten wollen, um die Bürger nicht in Unmut zu bringen. Die Energieversorgung vor allem steht in der Schusslinie. Wahrscheinlich werden Kohlekraftwerke viel früher, schreibt Tichy, als zum geplanten Datum von 2038 abgeschaltet werden. Vermutlich wird noch vor den Bundestagswahlen dieses Jahr die CO2-Steuer erhöht werden. Sofort und schnell lautet die neue Terminologie, statt durchdacht wie früher. Das ist wie mit den Impfungen, ne? War auch nichts getestet und durchdacht. Aber jetzt beginnt der Wahlkampf und damit der Überbietungswettbewerb von bis zu 8 weiteren Milliarden, die für ein Sofortprogramm ausgegeben werden, ist die Rede. Also, wie sieht das im Einzelnen aus? Was kommt auf die Bürger zu? Künftig sollen auch die Vermieter die Hälfte der CO2-Kosten von Haushalten tragen, wie aus einem weiteren Beschluss des Kabinetts hervorgeht. Grüne und SPD wollten eine Entlastung der Mieter. Die CDU versuchte zu argumentieren, dass Vermieter nicht für den Strom- und Wärmeverbrauch von Mietern verantwortlich seien, dass allerdings die Mieter letztlich auch den Vermieteranteil über die Miete mitbezahlen müssen, wird dazu nicht erwähnt. Das heißt, es betrifft ziemlich viele Menschen.
Ja, das ist der Sozialismus pur. In den 80er Jahren, 1980er Jahren, hätte man so etwas niemals durchsetzen können, weil die Menschen in der westlichen Welt noch wussten, wie die Leute in der Sowjetunion leben mussten oder beispielsweise in der DDR. Und man hat natürlich festgestellt, dass diese staatlich regulierten Maßnahmen in dieser Form niemals richtig funktionieren können, sondern das sind mehr oder weniger administrative Maßnahmen. Das heißt also, wenn wir jetzt reden von einer CO2-Steuer, da muss man natürlich auch mal fragen, wofür wird denn diese CO2-Steuer eigentlich verwandt? Das heißt, wir haben hier eine gnadenlose Verschwendung der Ressourcen, um einer Vokabel irgendwie Befriedigung zu geben. Und die Vokabel nennt man dann menschengemachten Klimawandel, anstatt diese ganzen Ressourcen zu nutzen, um zum Beispiel ganz gezielt massive Umweltschäden, massive Umweltsünden oder auch Erneuerungen eben halt als Ersatz, um diese Umweltsünden in Zukunft zu vermeiden, dort zu investieren, wird alles in eine grobe Vokabel reingehauen und das schädigt den Umweltschutz. Das ist genau wie mit der Geschichte, mit der Corona-Geschichte. Das heißt, alle Menschen werden symptomlos oder symptomfrei, die werden untersucht. Das ist eine gigantische Ressourcenverschleuderung, anstatt dieses Geld, diese Mittel, diese Ressourcen zu nutzen, die Menschen zum Beispiel zu schonen, die tatsächlich davon betroffen sind durch Vorerkrankungen und so weiter. Und das ist immer dasselbe System.
Weiter geht es hier um die innereuropäischen Flüge. SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz möchte innereuropäische Flüge teurer machen, denn die seien noch ziemlich günstig im Vergleich zu dem, was die Flüge früher gekostet hätten, sagt er, als nur Reiche fliegen konnten. Das kann natürlich für den Sozialdemokraten nicht mehr angehen, dass nun jeder kleine Mann auch fliegen kann, schreibt hier Tichys Einblick, wann immer der kleine Mann fliegen will, der kann stattdessen in den nächstgelegenen Vorort fahren, denn der Nahverkehr soll ja ausgebaut werden, sagte Scholz zuletzt im Pro7, also wie es hier kommentiert wird, Mosel statt Malle.
Ja, oder seine Urlaubsreise mit dem Fahrrad machen, aber Fahrräder gibt es ja zurzeit auch nicht mehr, wegen irgendwelcher Liefermängel von Rohstoffen. Also es wird schon ziemlich komisch.
Ja, und die weite Welt soll offenbar Grünen und FFF, Fridays for Future Aktivisten, vorbehalten sein, die bei Auffinden ihrer auf Instagram so gerne geteilten Bilder weltweiter Reiseziele oftmals eilig löschen müssen. Scholz betonte auch, wer das mit dem Klimaschutz ernst nimmt, der muss auch mal Windräder genehmigen und Leitungen bauen. Ja, und in Brüssel wird ja derweil gerade der nächste K.O.-Schlag für Verbrennerautos ausgehandelt. Da droht das endgültige Aus für die Verbrennermotoren. Denn die Normen zur kommenden Euro 7 werden gerade festgelegt. Und wieder, so hier Tichys Beitrag, spielen zweifelhafte NGOs mit. Es läuft dieselbe Darbietung wie bei den vergangenen Normrunden ab. Über Normen lässt sich jede Technik zerstören oder eben auch forcieren. Erfundene Grenzwerte werden im Namen der Gesundheit und Natur weiter gegen Null heruntergesetzt.
Ja, und hier sehen wir doch die Einflussnahme der NGOs im Interesse der chinesischen, sprich fernöstlichen Ökonomie, die sich neu entwickelt hat, weil man natürlich als fernöstlicher Industriestandort wie China niemals gegen die Hochtechnisierung und durch die hochentwickelten Autos, die wir haben, dass man dagegen anstinken könnte. Denn die Ingenieurskunst in Deutschland und die Verbrennungstechnologie ist so weit fortgeschritten und so günstig tatsächlich und auch umweltschonend, sodass da die Elektromobilität erst einmal hinkommen muss. Und dadurch, dass man jetzt aber die europäischen Staaten dazu verpflichtet, auch auf Elektromobilität umzusteigen, bedeutet das, dass jetzt der Vorsprung Europas gegenüber Chinas vernichtet ist. Und hier merkt man tatsächlich die Zerstörung des europäischen, speziell deutschen Standorts, wo ja nun die Automobilstädte tatsächlich in der höchsten Form auch vorhanden sind, dass die mehr oder weniger jetzt vernichtet werden. Und das dient Fernost. Und jetzt muss man sich fragen, wenn die NGOs dort tatsächlich so viel Energie reinstecken, wem dienen sie? Und damit wird die Frage wieder deutlich der Videos über die Weltmacht China, die sich aufbaut. Sind die WEF-Experten, die obersten Führer der Milliardärsclub, tatsächlich die Führenden oder auch die Handlanger einer kommunistischen Partei, die in China dahinterstehen könnte?
Und sehr schön zu all dem, was wir hier durchsprechen, passt eine Meldung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nämlich wird hier zitiert eine Studie der Marktforscher der Beratungsfirma PULS. Und die wollten genau wissen und haben untersucht, welche Verbindung zwischen politischen Vorlieben und präferierten Automarken besteht. Also wir haben ja gerade gehört, die Verbrennermotoren gehören schon bald der Vergangenheit an. Und es ist jetzt ein doch relativ überraschendes Ergebnis der noch unveröffentlichten Umfrage zu Automarken und der Beziehung der Politiker, die zu den Autos haben. Und was kommt dabei raus? Wer hätte das gedacht? Die grünen Wähler fahren am häufigsten Geländewagen, also SUV. Das ist ja das Feindbild schlechthin für alle Klimaschützer. Und die Liebe der Öko-Klientel zu den spritfressenden SUV trifft sich mit den Erkenntnissen des Umweltbundesamtes, dass Bekenntnisse zum Klimaschutz und ökologischer Fußabdruck sich häufig widersprechen. Wörtlich heißt es von dort, hohe Ressourcenverbräuche und Treibhausgasemissionen finden sich gerade in den sozialen Milieus, die sich verbal zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bekennen. Der Pro-Kopf-Verbrauch an natürlichen Ressourcen ist demnach ausgerechnet in den Schichten hoch, urteilt das Umweltbundesamt, in denen positive, also konstruktive Umwelteinstellungen sowie das Wissen weit verbreitet sind, dass ein sparsamer Umgang mit Ressourcen notwendig ist.
Ja, das erinnert so ein bisschen an die Salonsozis, die beispielsweise in Hamburg an der Elbchaussee gewohnt haben, sich ihre Luxusvillen bauten, aber eben fabulierten über die Ausbeutung der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern. Und so lässt sich natürlich wirklich gut stinken im Dunkeln, weil hier kann man natürlich jetzt als Grüner sich hinstellen und sagen, wir sind für Natur. Das klingt natürlich alles wunderbar. Und dann setze ich mich eben halt in meinen Range Rover und fahre mit meinem V8-Zylinder durch die Weltgeschichte und hole meine neuen Brötchen wieder ab oder gucke mir abends stundenlang Netflix-Filme an, die übrigens einen gigantischen CO2-Ausstoß von sich geben.
Und investiere in Kryptowährungen.
Und in Kryptowährungen, genau, die übrigens auch sehr CO2-neutral sind, ja.
Es versuchen sie jetzt, Ethereum und so klimaneutral zu werden, aber die herkömmlichen sehen nicht so gut aus, ne?
Ja, die sehen alle nicht wirklich gut aus, weil die ganze Geschichte, es geht hier um eine Gierstimulation. Diese gesamten Kryptowährungen haben nichts anderes zu tun, als dass man irgendwelche Scheinmärkte entwickelt, mit denen man spekuliert. Unterm Strich gesehen bin ich da äußerst kritisch gegenüber, aber da kennt man meine Meinung auch zu.
Ja. Ja, und wir bleiben nochmal bei dem grünen Thema, nämlich bei der Frau Baerbock, die ja Kanzlerin werden möchte. Und die hat der Bild am Sonntag ein Interview gegeben, sehr umfangreich, wo sie als erstes gesagt hat, dass ihr Mann, also wenn sie jetzt Kanzlerin wird, der sich eh schon um Haus und Kinder kümmert, dann seinen Job vollkommen aufgeben wird und sich aufopferungsvoll dann um Haus und Kinder kümmert. Ich meine, das ist schon okay, wenn die beiden das so absprechen, finde ich das in Ordnung. Und aber Frau Baerbock kündigt eben auch, und das lässt aufhorchen, ein Klimaschutz-Sofortprogramm an, sollte sie im September Kanzlerin werden. Also sie benutzt dasselbe Wording wie auch Frau Merkel. Die reden also über Sofortprogramme in Sachen Klimaschutz. Und Annalena Baerbock möchte im Falle einer Regierungsübernahme als erstes Flugreisen teurer machen, also wie Herr Scholz auch, und auf die komplette Abschaffung von Kurzstreckenflügen hinarbeiten. Sie sagt, durch eine klimagerechte Besteuerung von Flügen wolle sie Dumpingpreise stoppen. Sie finde es nicht fair, dass mit unser aller Steuergeld das Kerosin subventioniert wird, während Fernfahrten mit der Bahn geradezu Stoßzeiten teuer sind.
Ja, das ist der blinde Aktionismus der Grünen. Das große Problem, was wir haben, ist ja, dass in dieser grün-roten Ideologie und in den Parteien offenbar jegliche Sachkompetenz komplett verloren gegangen ist. Diskurse, Diskussionen, Beweisführungen, wissenschaftliche Grundlagen schlicht und ergreifend negiert werden. Alles zugunsten einer Ideologie oder Denkschablonen, die man vorgelegt bekommt. Und wenn sie dann einfach so sagt, da wird dann ein Sofortprogramm gemacht, da wird nichts diskutiert, wo kommt das Geld her, wie funktioniert das? Wir haben hier gerade ein kleines Filmchen eingestellt von den Grünen, wo Habeck, wie heißt er mit Vornamen? Ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Robert
Habeck.
Den kommen wir auch noch.
Wie er sich dorthin stellte und dann auch noch mal ganz kurz was zu sagte, und zwar zur Eigenkapitaldecke der Banken. Ich stehe wirklich nur noch fassungslos davor und denke, das darf doch nicht wahr sein, dass diese Menschen sich anmaßen, nicht nur irgendeine Abteilungsleiterposition in einer Sparkasse zu haben, sondern ein Land zu regieren. Das ist wirklich eine Überhebung, die mit wirklich, wo ich keine Worte mehr zu finde.
Also, Klimaschutz-Sofortprogramm wäre das erste Gesetz, das Frau Baerbock auf den Weg bringen würde. Auch würde sie eine Solaranlagenpflicht für Neubauten durchsetzen. Wörtlich sagt sie, künftig muss in Deutschland gelten, dass in der Regel nur noch mit Solardach neu gebaut wird. Ich füge mal an, wenn überhaupt noch Eigenheime, Einfamilienhäuser möglich sein werden.
Naja, das ist ja das, was man damit versucht zu verhindern. Man bringt wieder eine elitäre Grundlage rein. Das haben viele Grünwähler überhaupt nicht verstanden, dass man hier wieder die alten Muster aufbaut. Eine kleine Gruppe, die alles hat, und eine große Gruppe, die nichts mehr hat. Und dieses Massenverarmung und auch beispielsweise den größten Wunsch der Menschen zu verteufeln, zum Beispiel ein eigenes Häuschen zu haben im Grünen, die als Asoziale zu bezeichnen, weil man hat gefälligst in Wohnblocks zu wohnen, wo mehr oder weniger jeder so einen Schuhkarton hat, weil das natürlich ökologisch günstiger ist. So heißt es dann zumindest, CO2-neutral, wobei natürlich immer dargestellt wird, dass CO2 ein Giftgas wäre, welches ganz furchtbar ist. Das heißt, Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Wir haben hier eine Partei der Elite der Ultrareichen und eine Zerstörerpartei der normalen Menschen.
So, und jetzt kommen wir zu Herrn Habeck, den du ja gerade schon zitiert hast, Andreas, und bist ein wirklicher Fan geworden.
Ja, ja, Habeck ist ganz toll.
Ganz vorne, ne? Mhm. Also, da gibt es jetzt einen Artikel, da hat er sich geäußert. Dieser Artikel wurde veröffentlicht von ihm selber auf seinem Blog, auf seiner Seite. Also alles, was ich jetzt hier vorlese, stammt aus der Feder Robert Habecks, der ja eigentlich auch Kanzlerkandidat werden wollte, der dann schmerzlich, das hat er ja so geäußert, den Rücktritt oder Rückzug antreten musste zugunsten von Frau Baerbock. Und der schreibt also: Scheinbar aus dem Blauen heraus hat die CSU eine veritable politische Krise ausgelöst. Aber der Schein trügt. Es gibt einen Grund und eine Konsequenz. Und die könnte fundamentaler und basaler nicht sein. Es wird eine Auseinandersetzung, wie sie die Republik seit langem nicht erlebt hat. Und diese lautet liberale Demokratie oder illiberale Autokratie. Europäische Einigung oder nationale Abschottung. Also man spürt schon, wohin der Weg geht. Und er schildert dann, ich wäre froh, wenn ich das alles nicht schreiben müsste und wenn wir diese Aufgaben nicht hätten, aber wir haben sie. Tag für Tag wird die gesellschaftliche Erwartung an uns größer werden. Maß und Mitte zu bewahren und zu verteidigen. Die Zuspitzung wird zunehmen. Auf unsere Leidenschaft, unsere Entschlossenheit und Geschlossenheit wird es ankommen, ob wir Einigkeit und Recht und Freiheit halten werden in Deutschland oder ob klammheimlich wieder die erste Strophe der Nationalhymne deutsche Politik dominiert. Weiter schreibt Herr Habeck: Alle Parteien werden sich entscheiden müssen, auf welcher Seite sie stehen. Unentschiedenheit wird zur Bedeutungslosigkeit führen oder zur Aufspaltung der Parteien. Insofern ist das, was bei der Union passiert, nämlich die innere Spaltung, nur der Vorbote dessen, was in der Bundesrepublik zur Abstimmung steht. Also er spricht als Auslöser von der Analyse von CSU-Strategen, dass sie mit den bisherigen Mitteln, und da führt er an, Kreuze in Amtsstuben, Polizeiaufgabengesetz, Obergrenzeforderungen, nicht die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen werden. Das ist also seine Zukunftsvision. Deshalb hat man sich entschieden, den Kern des Konfliktes mit der CDU, die Abweisungen von Flüchtlingen an den Außengrenzen, aus dem Hut zu zaubern. Darum geht es. Und er sagt, die Frage ist nicht neu. Sie war Gegenstand des Unionskompromisses vor der Bundestagswahl und so weiter. Aber er sagt, die Ursache des Konfliktes liegt weitaus tiefer. Die Führungsebene der CSU hat schon seit Jahren einen Kurs eingeschlagen, der sie auf die Linie der autoritären Regimes in Osteuropa bringt. Sie bewundert den österreichischen Kanzler, der mit der FPÖ regiert. Sie lädt Viktor Orban zu ihrer Neujahrsklausur ein und bezeichnet seine Politik als bürgerlich im besten Sinn. Der Tiefengrund der politischen Plattenverschiebung ist jedoch ein anderer. Die Prozesse und Herausforderungen, die Politiker fordern, sind international geworden, so Herr Habeck, haben sich immer drastischer beschleunigt und von den Steuerungsmechanismen der nationalen Politik entkoppelt. Er sagt, wachsende Ungleichheit, Hilflosigkeit in der Außenpolitik, rasante Klimaerhitzung, das ist alles Gegenwart von 2018. Und die politischen Antworten klingen wie aus dem letzten Jahrtausend und sind es häufig auch. Also er verurteilt alles und er sagt dann und resümiert, wir können diese Auseinandersetzung gewinnen, aber wir werden sie nicht gewinnen, wenn wir in der Defensive bleiben. Fairness, Vernunft, Freiheit, Zusammenhalt brauchen neue Antworten. Hast du gerade gelacht?
Ja, also ich habe so ein ideologisches Gestammel mit Hohlvokabeln liest man ja selten so komprimiert in dieser Form. Es ist ja nichts gesagt, außer bla 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 bla. Und es ist kein Konzept, kein gar nichts. Es geht um keine persönliche Situation eines Menschen, wie er sein Leben gestalten soll, welche Probleme es eigentlich gibt. Nur ideologische Schablonen aneinandergereiht, Man merkt wirklich, dass hier jemand in einer Parallelwelt lebt, offenbar gut gepampert durch die Finanzen des Steuerzahlers, dass er sich mit solch einem Unsinn, mit Unsinn meine ich wirklich der Sinn, der hier eben nicht mehr gegeben ist, sondern einfach nur noch ein Vokabelschwall, der zusammengebastelt wird. Ich habe bisher nicht eine Information rausgeholt.
Ja, er sagt, ich habe ja absichtlich das mal so vorgelesen, was ein Format, also das Format dieses Politikers ausmacht. Es ist sein eigener Artikel, also immerhin. Und da steht dann auch, das ist seine Meinung, Deutschland wird nur dann die Werte dieser Republik halten können, wenn es größer denkt als in den Grenzen des Nationalstaates. Unsere Wirtschaft ist global. Und globale Konzerne tanzen dem Gemeinwesen auf der Nase herum. Unsere Werte sind universal. Die Klimakrise ist eine weltweite. Flucht und Vertreibung sind es auch. Wer Freiheit und Demokratie will, muss sich um Europa kümmern. Wer Deutschland verstehen will, muss die Welt im Blick haben. Alles, Flüchtlinge, Klimawandel, Kriege, Terror, schlägt zurück. Und sein Endresümee ist, wenn wir kämpfen, müssen wir bereit sein, alles zu verlieren. Nur so werden wir gewinnen.
Ich nehme ihm das sogar ab, dass er das glaubt. Also diese Ideologie, die er da gerade rausgehauen hat, eine doppelte Verneinung nämlich gegen die internationalen Konzerne mehr oder weniger vorzugehen, die nämlich ihr Unwesen treiben auf dieser Welt. Und da hat er ja recht. Das Problem ist, er steht auf dessen Payroll. Das heißt, finanziert wird dieses gesamte System der Strukturen, der Parteiendemokratie, der EU. Die gesamte EU als Nichtregierungsorganisation wird durch die großen Konzerne, die er hier anzweifelt, finanziert und finanzieren ihn als Marionette mit. Entweder er hat das nicht erkannt, und das setze ich bei seinem anderen Text, den man vorher lesen kann, eben halt voraus, dass er es einfach gar nicht erkannt hat, weil wir haben hier eine Art von Mittelmaß, und dieser Artikel, den ihr hier schreibt, ist für mich eine Beleidigung mittlerer Intelligenz, weil tatsächlich kein Sachverhalt dargestellt wird, keine Rahmenbedingungen dargestellt wird, sondern mehr oder weniger wirklich nur ideologische Floskeln aneinandergereiht. Was soll man dazu noch sagen? Erschreckend.
Ja, und während Frau Merkel keine andere Sprache spricht als die der Grünen, also ihre Aussagen ähneln sich ja wortgleich mit denen von Frau Baerbock beispielsweise über die Klimaschutz-Sofortmaßnahmen. Währenddessen läuft in der Slowakei, also fast direkt nebenan, ein ganz besonderer Prozess ab, nämlich da ist ein AKW, ein Atomkraftwerk ohne Sicherheitsbehälter, und dieses AKW bekommt jetzt die Betriebserlaubnis. Und in Österreich ist man darüber entsetzt, dass der dritte Reaktorblock im slowakischen Atomkraftwerk Mochovce nun von der Atomaufsicht diese Betriebsgenehmigung erhalten hat. Das Projekt war noch 1978 in der Tschechoslowakei auf den Weg gebracht worden. Dieses Land gibt es zwar nicht mehr, aber der Nachfolger Slowakei will dort nun einen weiteren Atommeiler, übrigens sowjetischer Bauart, in Betrieb nehmen, der nur gut 100 Kilometer von Wien entfernt steht. Eigentlich müsste Brüssel gegen die Genehmigung vorgehen, meinen Politiker in Österreich, da die EU-Kommission schon 2008 festgestellt hat, dass der Bau nicht dem Stand der Technik entspricht, wie deren Stellungnahme auch deutlich macht. Und Österreich hat jetzt Einspruch angekündigt gegen Uraltmeiler sowjetischer Bauart, der eben nicht, wie gesagt, dem Stand der Technik entspricht. Und der Bau dieses Meilers war auch von etlichen Skandalen begleitet. Andreas, es ist doch spannend, dass die EU-Kommission und Frau Merkel in Berlin sich so einig sind über alle möglichen Klimaschutzmaßnahmen und über Sofortmaßnahmen zur Sicherheit der Bürger. Und dann läuft sowas nebenher. Die Kohlekraftwerke werden in Deutschland alle abgeschaltet, AKWs sowieso. Tja, und das liegt direkt daneben.
Ja, also das ist wirklich jetzt das Kritische, weil wir müssen natürlich unterscheiden wirklich zwischen Frau Merkel und auch von Herrn Habeck im Sinne alleine schon der Ausbildung. Also Frau Baerbock hat ihn ja beschrieben, mehr oder weniger als Schweinehirten neulich mal, der ja mehr oder weniger aus dem Land irgendwo rausgekommen ist, aus irgendeinem Stall, und will nun Kanzler werden. Das hat Frau Baerbock so gemacht in einem, ich glaube, irgendwo auf einer Podiumsdiskussion haben die gesessen. Das heißt, Herrn Habeck möchte ich das gar nicht mal übel nehmen, denn der glaubt das wahrscheinlich selbst, was er sagt. Frau Merkel allerdings hat eine Ausbildung, mit der sie die Zusammenhänge besser kennen müsste. Und dann natürlich auch, wenn sie ehrlich wäre, aus meiner Sicht dann auch anders reagieren würde. Und da sehen wir die Art der Politik, wie ich immer wieder sage. Es gibt zwei Gruppierungen von Politikern. Auf der einen Seite die sogenannten Führer. Es gibt nämlich sogenannte Lügner. Und es gibt eine riesen Parlamentsfüllmasse und das sind dann die Verlogenen. Der Lügner unterscheidet sich von dem Verlogenen ganz deutlich, weil der Lügner kennt den Kern der Wahrheit, aber er lügt mit charakterlich entsprechenden Eigenschaften bewusst und sagt etwas Falsches. Und nur die könnten wir theoretisch erreichen, um etwas zu verändern, weil dann kommt nämlich die große Parlamentsfüllmasse und da muss ich eben halt auch diese Opposition, die wir jetzt genannt haben, mit dazu rechnen, zumindest deren Köpfe, wie wir gerade an den Text gehört haben. Das sind die Verlogenen. Die glauben das nämlich selbst, was sie sagen. Sie widersprechen sich sogar regelmäßig und merken es nicht einmal. Und da liegt das Hauptproblem natürlich momentan in der Parteiendemokratie, die entsprechend nur solche Strukturen hervorbringt, wenige, die steuern und bewusst die Unwahrheit sagen und ganz viele, die mitlaufen und glauben, die Wahrheit zu sagen, weil sie einfach da im Vertrauen sind.
Also es gibt hier ganz viele Aufzählungen, eine ganze Reihe von Aufzählungen, was da alles schiefläuft bei diesem Atomkraftwerk und da heißt es also, die Sicherheitszertifikate von Bauteilen wurden gefälscht und an Hochdruckleitungen minderwertiges Material verwendet. Aufgrund der grassierenden Korruption ist kein Bauteil und noch nicht einmal ein als Zertifikat ausgegebenes Stück Papier zuverlässig. Die Liste ist, geht weiter. Dokumentiert wurden Tausende unkontrollierte Bohrungen mit bis zu 10 cm Durchmesser und 1 Meter Tiefe in den Wänden der hermetischen Kammern des Reaktors, wie auch Beweisfotos zeigen. Sogar die Kriminalpolizei ermittelte wegen eines Verdachts auf Betrug und Korruption. Weiterhin heißt es, dass die Atomaufsicht zugibt, dass die Sicherheitszertifikate eben gefälscht wurden. Unbekannt sind solche Vorgänge, wie es hier heißt, in Ländern nicht, die wie Frankreich auf Gedeih und Verderb auf Atomkraft setzen. Die slowakische Atomaufsicht will aber von all diesen Problemen jetzt nichts mehr wissen. Sie hat ihrerseits versichert, dass der Erteilung der Betriebsgenehmigung eine umfangreiche Inspektions-, Kontroll- und Analysetätigkeit vorangegangen sei. Und das sei in einem Umfang durchgeführt worden, der den gängigen Standard sogar übersteige. Andreas, ich frage mich, das ist ein Bericht übrigens vom Portal heise.de, ich frage mich, wofür gibt es denn eigentlich die Europäische Union, wenn die in solch schwerwiegenden Fällen nicht eingreifen kann?
Naja, die Europäische Union hat natürlich was ganz anderes. Das ist eine Gruppierung, die aus Lobbyverbänden entstanden ist, aus der Großindustrie und vor allem dann die Interessen der wenigen Ultrareichen zu vertreten hat. Das Ganze natürlich unter aus meiner Sicht falscher Flagge, indem man darstellt, es handelt sich um ein Parlament und Parlamente gehören ja zur parlamentarischen Parteiendemokratie, also wo das Volk repräsentiert wird, also das Volk im Fokus, das Wohl des Volkes im Fokus steht. Daran haben die gar kein Interesse, das interessiert die erst einmal relativ wenig.
Wir wollen das hier mal kurz abschließen. Zwei kurze Meldungen noch. Ich weiß, Andreas, wir müssen Schluss machen, aber das noch ganz kurz. Wir hatten letzte Woche gesprochen über das französische Militär, das also Dutzende Generale und 100.000 aktive Soldaten sich in offenen Briefen gegen die Regierungspolitik in Frankreich gewendet haben. Jetzt haben sich Polizisten noch angeschlossen. Und zwar 93 ehemalige französische Polizeibeamte haben eine Petition unterzeichnet, in der sie die Regierung und die Parlamentarier aufgefordert haben, mehr Sicherheit für Strafverfolgungsbeamte und Bürger des Landes zu gewährleisten. Der veröffentlichte offene Brief wurde bereits von vielen Zehntausenden Menschen unterstützt. Die pensionierten Beamten verschiedener Ränge appellierten an Präsident Macron und Premier Castex, alles zu tun, um der äußerst ernsten Situation, die Frankreich in Fragen der Sicherheit und der öffentlichen Ruhe durchmacht, ein Ende zu setzen.
Ja, eine gute Weiterentwicklung in Frankreich. Man kann nur hoffen, dass langsam auch in Deutschland etwas passiert. Vor allem frage ich mich, wie lange die Mainstream-Medien diese gesamten Entwicklungen, die dramatisch sind, überhaupt noch verheimlichen können. Denn sie spielen ja mittlerweile Politik, sind Hofberichterstatter. Das ist mittlerweile keine Beleidigung mehr und auch keine Verschwörungstheorie. Wir sehen ja, wie es ganz klar läuft. Es läuft in unsere Richtung. Aus diesem Grunde bin ich heute wirklich sehr entspannt und auch wirklich besonders gut gelaunt, weil ich merke, diese gesamten Entwicklungen, die zeigen, wie jetzt die Struktur sich zerlegt und die Menschlichkeit irgendwann das Oberwasser bekommt.
Ja, also nochmal, es sind ungeheuerliche Vorgänge, also die wirklich gute Signale darstellen. Frankreich also, die Hälfte des gesamten aktiven Militärs, alte Veteranen, jetzt die Polizisten sagen Schluss, so geht's nicht weiter, warnen vor dem Zerfall Frankreichs, was nämlich in Zeiten eines Bürgerkriegs, den sie hier alle befürchten, natürlich auch Folgen haben wird, wenn viele Polizisten und Militärs dann gar nicht im Sinne der Regierung reagieren und arbeiten werden. Genau das Gleiche in Amerika. Generale haben auch einen riesengroßen Brief, einen offenen Brief veröffentlicht. Und da geht es auch um viele Dutzende, 124 waren es, glaube ich, in den USA, die sich zu Wort gemeldet haben. Sehr ähnliche Entwicklungen. In den deutschen Mainstream-Medien findet man sehr wenig oder in den deutschsprachigen. Und die letzte Meldung, Florida. Wir wissen, das ist der Staat, der keine Lockdown-Maßnahmen mehr will, der auch Impfpässe verbietet. Und der Gouverneur Ron DeSantis hat jetzt am Wochenende einen neuen Schritt gewagt. Er verkündet Begnadigungen für alle Covid-19-Regelverstöße. Und jeder Bürger Floridas wird begnadigt, der wegen eines Verstoßes gegen die Covid-19-Regeln in dem Bundesstaat Florida angeklagt worden war. Er ist ja bekannt für die scharfe Kritik an den Covid-Maßnahmen. Und er hat Ende letzter Woche gesagt, dass er wegen dieser ganzen Entwicklungen auf der ganzen Welt und wegen der vielen Expertisen und Forschungsergebnisse diese Schritte gehen wird. Er hat sich im US-Nachrichtensender Fox News geäußert und das Ganze war aufgehängt am Fall zweier Fitnessstudio-Besitzer, die strafrechtlich angeklagt worden waren, weil sie sich geweigert hatten, Distanzierungs- und Maskenvorschriften in ihrem Unternehmen durchzusetzen. Also ihr seht, es geht auch völlig anders und das muss uns einfach Freude machen und es muss uns einfach Hoffnung machen. Ja, und in dem Sinne haben wir den zweiten Teil jetzt hier auch beendet.
Ja, und so geht es jetzt langsam in den Tag hinein.
Ja, langsam ist gut, du. Wir sind schon hier fast am Mittag. Richtig. Heute war es viel Arbeit. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Es gibt heute wieder das Abendgebet. Bis später.
Ganz liebe Grüße von uns.